Mein Name ist Jan Opiela. Ich bin von der Deutschen Bischofskonferenz zuständig für die Seelsorge mit Sinti und Roma, Roma und Sinti in Deutschland. Eine Dienststelle, die es schon seit über 50 Jahren gibt, aber nicht unbedingt so bekannt ist. Wir sind eher eine Dienststelle, die sich mit beschäftigt, die Auskunft geben kann. Ich mache das seit 13 Jahren. Roma, wie wir sie noch nicht kennen, und das ist das Interessante, werden Sie wahrscheinlich hier sehen, eine bulgarische Band, die in Köln immer wieder auftaucht, und zwar in der evangelischen Kulturkirche zu den Zigeunernächten, die dort gegeben werden. Das sind junge Leute, die aus Bulgarien kommen, mit einem Sozialarbeiter von da, die sich zusammengetan haben und europaweit rumziehen und ihre Musik in Konzerten darbieten. Jugopop ist ganz bekannt, da ist die Bude brechend voll. Hier auch Nisketa Baslimi, manche kennen die Dame. Die ist im Kosovo-Krieg rübergekommen als 14-Jährige, hat hier studiert und ist heute Rechtsanwältin in Essen. In derselben Kanzlei war sie zumindest eine Zeit lang, von der sie auch ausländerrechtlich vertreten ist. Ich wollte Ihnen das nur mal zeigen, und diese Latte ließe sich unwahrscheinlich lang ausdehnen. Es gibt eine Ausstellung auch, die man auch bestellen kann, Roll-Ups, wo sie Menschen, die der Rom-Gruppe angehören oder sich dazu bekennen, sich darstellen und ganz verschiedene Berufe haben, ganz verschiedene Herkünfte haben und ganz verschieden schon lange in Deutschland und hier im Westen Europas auch beheimatet sind und leben. Wie wir sie kennen, so wie sie auftauchen oder wir meinen zumindest, Bilder hier von um die Ecke. Das Problem haben wir auch in Hannover. Haben wir einen Sinti-Verein, der unter der Propsteikirche ist. Und das Problem haben wir dann oben, wenn die Kirche voll mit Bettlern, mit Zigeunern sitzt, die also Schwierigkeiten bereiten den alten Damen und Herren, die dann zu uns noch so in die Kirche kommen. Die trauen sich nicht mehr rein, geschweige raus. Sie können sich vorstellen, dass die Kirchengemeinde, der Vorstand, Presbyterium, heißt man hier, ganz große Schwierigkeiten hat, eine Regel aufzustellen. Denn einerseits offen sein, barmherzig sein, die Leute annehmen und auf der anderen Seite Regeln schaffen, gerade dann im kirchlichen Bereich, ihr dürft nur bis hierhin und nicht so. Und das ist eben wahnsinnig schwierig. Ein Foto von 2014, ein sogenannter Arbeiterstrich in Köln, haben wir auch gehabt, in Köln-Ehrenfeld. Leute, die also für 8, 9 Euro, 7 Euro den ganzen Tag arbeiten. Bulgarische Roma sind das, die eben einen Gewerbeschein geholt haben und alle selbstständig sind. Und dann das, was der Kollege hier vom Amt jetzt sagte, dann eben bei der Arge aufstocken müssen. Das kennen Sie auch, das sind diese Fassaden, diese Fassadenhäuser hier von außen hui, von innen fui. Ein Problem, was es nicht nur in Gelsenkirchen gibt. Ich habe hier mit der Kreis Mettmann zum Beispiel in Langenfeld dasselbe Problem jetzt auch. Ein großes Hotel im Innenstadtbereich, was leer steht, was aufgekauft worden ist und wo das dasselbe Geschäftsmodell jetzt abgeht wie hier in Gelsenkirchen. Überlebenskreislauf, denke ich, das ist das Thema. Wo kommen diese Menschen her? Das ist Lunik 9 in Kosice, war mal Kulturhauptstadt gewesen. Die Kommunisten dachten sich, wir beheimaten die alle in einem Stadtteil mit einer Einfahrt, die auch gleichzeitig die Ausfahrt ist. Ich bin selber da, weil wir Kollegen da wohnen haben, hier in diesem Bau in der Mitte. Katholische Patres sind da, die also versuchen, mit den Menschen zu leben und mit ihnen ihren Lebensweg zu gehen. Sie sehen, es sieht ganz schön wild da aus. Es riecht auch entsprechend. Städtisch funktioniert nichts, weder Wasser rein noch Müll raus. Also wer da wohnt, sehnt sich auf alle Fälle nach was anderem. Noch schlimmer ist das dann auf dem Land, wenn Sie in die Ostslowakei fahren. Da sieht das dann so aus, das sind katholische Schwestern, Charles de Foucault, kleine Schwestern Charles Foucault, die alle Berufe haben, die aber so leben und von dem leben, wie ihre Klientel, womit sie leben. Und hier immer eine Tür und ein Fenster ist immer eine Familie. Das Wichtigste sind eben diese Satzschüsseln. Die saugen eben das ein, was hier bei uns ist und die Leute sich in Bewegung setzen lassen. Ganz klar, wer da lebt, findet es überall schöner. Nur nicht zu Hause. Wenn man noch weiter aufs Land fährt, noch weiter draußen, dann wird das immer krimineller, immer schwieriger und immer weiter weg von den bewohnten Ortschaften, abgeschnitten von allem, ob es Zuwasser, Abwasser, Toilette, Omnibus und so weiter ist. Ich war selbst jetzt auch, hatte hier Familien gehabt auf der Grenze Bochum-Wattenscheid-Gelsenkirchen, die ich jetzt über ein Jahr besucht habe, Gordana mit ihren 5 Kindern. Letzte Woche noch angerufen, ich komme, wieder angerufen. Jetzt habe ich sie nur noch in Serbien erreicht. Sie ist also abgeschoben worden, 5 Kinder hier zur Schule gegangen, mit allem drum und dran. Eigentlich ganz gut, über Jahre, Jahrzehnte hin und her geschoben, man will es kaum glauben. Die Mutter selbst ist schon als 7-Jährige hier gewesen, haben immer auf Duldung gelebt. Und das ist meines Erachtens die Problematik. Entweder setze ich die Leute von vornherein raus, aber wenn einer so lange auf Duldung lebt, dass er dann schon 5 Kinder hier hat, da fragt man sich, was das dann soll. Da fängt es dann an, schwierig zu werden, gerade für so Menschen wie mich, der ich eben von der Profession Theologie komme, katholischer Geistlicher bin, der zu den Leuten geht und bei den Leuten ist, das ist kaum nachzuvollziehen. Perspektivwechsel, den müssten wir einnehmen, das kennen Sie, das Bild aus der Psychologie, alle sagen Bescheid, oh ja, kennen wir, ne? Ja, ja, und dann sucht man schon, ja, wo war denn nur die alte und war die junge Frau? Das ist eben die Schwierigkeit, beides in einen Blick zu bekommen. Und das ist so das, was ich versuche bundesweit den Leuten klarzumachen. Diese Menschen sind nicht nur, das Amt muss es so machen, die Zahlen. Die Menschen sind nicht nur verschiebbare Masse und ja, Modell, womit man Geld verdienen kann. Und dadurch werden die hier bei uns zum Problem. Sondern das sind ganz normale Menschen, so wie du und ich, mit ihren Hintergründen, ihren Familien. Und da wollen wir mal schauen, die Ausgangspunkte. Ganz kurz nur, die Roma, die kommen hier unten aus dem indischen Bereich, haben große Wanderungen gemacht aus dem Punjab, 6. bis 8. Jahrhundert. Und in dem Moment, wo ich das schon sage, würden sich schon jede Menge Wissenschaftler melden und sagen, nein, das stimmt natürlich nicht, das ist alles viel früher oder alles viel später. Das ist eine wahnsinnige Lückenwissenschaft. Also wenn Sie nochmal promovieren wollen, machen Sie was über Sinti und Roma, da können Sie sich unwahrscheinlich ausdehnen. Ne? Denn der Gag ist, die Sprache ist nie verschriftet worden von den Sinti und Roma. Das heißt, das ist eine reine Sprechsprache. Sie wird zwar jetzt geschrieben, es gibt auch in Österreich eine walachische Variante, die aufgeschrieben ist. Nur das Problem, es gibt keine eigene Geschichtsbeschreibung. Das heißt, alles, was wir über Sinti und Roma wissen, wird von außen beschrieben. Kennen Sie, wenn es hier vorne auf der Kreuzung kracht, die Polizei kommt, 5 Zeugen, 6 Meinungen, ne? Und so ist das auch. So, das war mal so 1620, ist mal so ein Lümmel mit den Zigeunern mitgezogen. Der ist dann wieder eingefangen worden, zu Hause abgegeben worden und er ist später Stahlstecher geworden und hat so aus seiner Erinnerung aufgezeichnet, gestochen in Stahl und diese Stahlstiche haben wir heute noch, was er in der Zeit des Mitziehens damals erlebt hat. Und eins ist immer wieder klar, und das wird auch von allen berichtet, die über Sinti und Roma berichten, die Familie spielt eine Riesenrolle, immer in der Familie. Sie sehen dann hier, da Istanbul, Bosporus, der Übergang, da sollen sie mit dem Christentum in Verbindung gekommen sein, aber immer von den Christen so beäugt als Zweitchristen, weil sie ihre klassischen Berufe nicht abgelegt haben. Und jetzt kommt es, die Sinti hat man hier 1407, gibt es auch schon wieder, sobald so ein Ding an der Wand steht, sind das schon wieder jetzt jede Menge Diskussionen, ob oder ob nicht, urkundlich nachgewiesen, dass da Tataren angekommen wären und in Hildesheim im Rathaus Wein eingekauft haben. Die Roma, die wir jetzt meistens hier haben, kommen aus dem Balkanbereich. Und das ist vielleicht ganz interessant zu wissen, bis 1856 waren die meisten da in Leibeigenschaft. Das heißt, sie haben ganz viele Dinge in ihren Familien, ihre Traditionen mussten sie ablegen. Das ist immer so, wenn sie in einer Herrschaftssituation als Untergebener sind, dann muss man sich irgendwie anpassen, bis zu dem, dass sie vielfach ihre Sprache nicht mehr sprechen. Und da ist dann die Preisfrage, finde ich, die Stadt macht das hier gut, dass sie sagt, Bulgaren und Rumänen, die da sind, sind Bulgaren und Rumänen, die begrüßen wir als solche und dann ist der Fall erledigt. Rauszubekommen, wer jetzt Romanes spricht, wer nicht Romanes spricht, das weiß ich nicht, wie man das macht, das funktioniert nämlich so nicht. So, hier ein, aus den Anfängen der Fotografie eine Zigeunerkompanie aus dem ungarischen Bereich. Sie sehen auch hier die Baropapus, die mit den Hüten. Und das ist die Sparkasse, das sind die Pailletten in Silber gegossen. Und dahinter Zeltzigeuner sind das, die hier mit ihren Familien auf Wanderschaft sind, in Bewegung geraten sind. Mit den Leuten habe ich viel zu tun. Das sind deutsche Sinti. Aus Illingen an der Saar, die Familie Lehmann, heißen die Lehmann-Zulier. Ne? Ja, wenn sie so gucken, denken sie, oh, die könnten aber auch direkt gerade gekommen sein. Die sind aber schon seit Jahrhunderten in Deutschland im Saarland. Also Sie sehen, da passt vorne und hinten alles nicht so richtig. So, jetzt habe ich ein paar Kreise gemacht. Das heißt Roma, so werden diese Menschen heute offiziell genannt. Rom. Mann, verheirateter Mann, Romni, die Frau. Und jetzt gibt es natürlich Untergruppen, jede Menge und zwei Großgruppen, das sind die Sinti und die Roma. Und dann gibt es auch noch welche, die nennen sich wieder Zigeuner. Das ist keine Erfindung von mir. Sowohl Roma, habe ich letztens einen erlebt, der sagt wieder, ich bin Zigeuner, weil ich immer so genannt worden bin, wie jetzt auch gerade im Rheinland. Auf der Schiene nennen sich viele Sinti wieder Zigeuner, weil die sagen, mit denen, die da jetzt kommen, haben wir gar nichts zu tun. Die sind dreckig und die haben die Sitten abgelegt, die haben die Sprache nicht mehr und so weiter. So, und wenn sie da als Gajo, das ist der, also der Nicht-Zigeuner, der Nichts, kann man auch sagen, ne, der nicht dazugehört, ne, wenn sie dann da durchblicken wollen, ja, da haben sie dann alles vor den Augen, kriegen sie. Ne? So, das war mal, ich glaube, 1971, 8. Wann ist der Tag? Immer 8. April ist der Tag der Roma. Und da haben sie sich gesagt, alle, die in einem Stadtteil von London waren, die sich getroffen haben, wir heißen Roma, wir haben das als Fahne. Und Jelem Jelem ist die Hymne. Alles gut und recht, dann sagen wieder andere, wir sind aber bei der Konferenz nicht dabei gewesen. Wir heißen weiterhin Sinti und wir heißen weiterhin auch Zigeuner. Manche sagen auch, ja, das ist ja das Rad des Hinduismus. Und fahrend waren ganz viele überhaupt nicht gewesen. Die sind im Rahmen der Völkerwanderung, wie viele von uns auch, wenn man mal in die Familiengeschichte guckt, sind sie gefahren, geschoben, verjagt, vertrieben worden. Aber fahrend in dem Sinne, dass Zigeuner fahrend eben mit dem lustigen Wagen vorbeikommen, ne, das hat es nur in sehr seltenen Fällen in dieser Form gegeben. So, Roma. Also sind wir jetzt einig, so heißen die und schwupp passiert es dann, ich bin ein Zigeuner, sagt der Nächste. Und das ist dann der hier in Köln, das ist Markus Reinhardt mit seiner Kapelle, der bekennt hier sogar in so einem Fahrbrief, Fahrzeitung, ich bin Markus Reinhardt, ich bin Zigeuner und katholisch. Das sind schon gleich zwei Bekenntnisse auf einmal, die ansonsten ein Rom so von sich nicht unbedingt sagt, besonders ein Sinto nicht. So, und da haben sie gleich zwei nebeneinander, damit sie jetzt auch alle verrückt werden. Das sind zwei Plakate, die zur gleichen Zeit rausgekommen sind in Köln. Das ist sogar vom Landschaftsverband Rheinland und von der Stadt Köln unterstützt worden, das Zigeunerfestival. Auf der linken Seite sind die abgebildet, die in einer Gruppierung sind, im Rom e.V. Wir sind Roma und keine Zigeuner. Also im Rheinland prallt das so aufeinander. Aber nur mal so als Hintergrund, dass Sie das mal gehört haben. Es geht um die Einblicke und das interessiert den Seelsorger, den Theologen am allermeisten. Ich gehe zu den Familien hin und rein. Ich bleibe da nicht draußen. Das ist ein Vorteil, dass ich als Raschai, also als Geistlicher, als Priester, habe ich natürlich so ein bisschen ich komme da so rein. Auch zu den Frauen und zu den Männern. So, und das ist das Interessante. Was mir auffällt, ist, das Alter wird ganz oben angesetzt. Die Alten werden verehrt. Das ist ein Baru-Papu und das ist die Baru-Mami. Und die sitzen in der Saalmitte. Es war eine riesige Feier. Das war 2012, sollte ja die Welt untergehen, kurz vor Weihnachten. Und dann rief ein Kollege an, aus Wuppertal, polnisch sprechend, der sagte, hier stände Zigeuner vor der Tür, wollen ein Kind taufen lassen. Er sagte, ich komme mal lieber selber. Es waren zum Schluss 30 Kinder und ein Erwachsene, die dann getauft worden sind. Und danach war eine Feier und da ging die Post ab. Diese beiden saßen in der Mitte des Saales und alle, die da waren, inklusive meiner Person, haben schön beim Oberhaupt ihr Honnörchen gemacht. Handküssen, küssen, umarmen, alles Mögliche. Das ist so das Erste, was mir auffällt, das Alter. Ganz oben angesiedelt. Ich habe bis jetzt, ich mache das 13 Jahre, einen einzigen Sinto im Altenheim besucht, weil die Familie durch die Ereignisse des Dritten Reiches, durch die Shoah oder Poriambos, wie das bei unseren Leuten heißt, keine Angehörigen mehr hatte und nirgendwo unterkam. Ansonsten habe ich in der Zeit keinen im Seniorenheim in Altenheim erlebt. So, sehen Sie drei. Das sind die jungen Leute, die man schwer kriegt. Die Männer sind in Bewegung, die Frauen haben die Kinder. Das heißt, es läuft teilweise, so wie ich das erlebe, noch ein ganz klassisches Familienbild ab. Die Frau bleibt zu Hause mit und bei den Kindern und der Mann sorgt dafür, dass es rankommt, das Geld. Und das ist eben in der Mehrheitsgesellschaft bei uns völlig anders. Das hat sich völlig auseinandergelebt und insofern haben wir hier unbedingt Familienbilder so aus den 50ern, die Anfänge, wo die CDU noch richtig am Regieren war und gesagt hat, wo es lang geht. Da haben wir auch solche Familienbilder gehabt. Und jetzt merken Sie natürlich schon, wenn die jetzt hier zu uns kommen, dann driften diese Familienbilder unwahrscheinlich auseinander. Und man wird dann wahnsinnig, wenn man sagt, ja, die junge Frau könnte arbeiten gehen. Nee, kann die nicht unbedingt. Das kommt immer darauf an, wie die Familie das sieht. So, die Kinder hier, die kleinen Erwachsenen. Kinder ist der Dreh- und Angelpunkt, immer noch. Und das ist ganz wichtig. Also Kinder, 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 alles. Hier auch, Foto habe ich selbst gemacht, das Foto habe ich übernommen. Bulgarische Hochzeit, Kinderhochzeit, da kommt jetzt die Frage, stimmt das noch so, heiraten die früh? In Köln habe ich es erlebt, es ist auch ein Brautpreis bezahlt worden. Eine ganz schwierige Sache war das bei den Roma. Auf der linken Seite sind es jetzt Sinti, da haben wir dasselbe gehabt, 15-jährige Cheyenne mit ihrem 17-jährigen Lover, glücklicherweise aus dem Internet, nicht aus dem Familienverbund heraus. Ne? Ja, das Ganze ist ein halbes Jahr gut gegangen, dann war Schluss. Und jetzt haben wir den Salat, jetzt ist Cheyenne natürlich, so geht das nicht. Ne? Klassisches Familienbild, also musste sie woanders untergebracht werden. Eine sehr traurige Geschichte, weil die Cheyenne eigentlich jemand war, die so die Schule, die Mittelpunktschule besucht hatte und gut ihren Weg gehen konnte. Und das erlebe ich, kann ich jetzt nur für meine Leute, also für die Sinti sagen, wo ich mehr Einblicke habe. Bei den Sinti ist die Bildung so ungefähr wie der Schweizer Käse. Ne? Es sind mehr Löcher drin als Inhalte. Und das ist leider bis heute bundesweit dasselbe Problem. Die Bildung steht nicht da, wo wir in der Mehrheitsgesellschaft die Bildung vielfach ansetzen. Besonders die Menschen, die dann so hier sitzen, alle, die so aus einem bestimmten sozialen Hintergrund tätig sind und sagen, Bildung muss doch sein. Damit geht man an die Menschen ran. Das heißt aber noch lange nicht, dass man auf der Gegenseite welche findet, die sagen, ja, unterstütz mich, sondern das wird erstmal überlegt. Und am Anfang das Bild von Frau Nisketa Baslemi, die Anwältin, das Buch liegt hinten aus, hat auch ein Buch mit einer Co-Autorin geschrieben. Da muss man dann mal so ein bisschen blättern. Und wenn man nur im Bilderteil ist, weiß man, dass sie aus ihrem Heimatland, wo sie vertrieben worden ist, auch schon der Mittelschicht angehörte. Das ist ganz wichtig. Also man kann jetzt nicht sagen, alle, die wir jetzt hier in den Straßenzügen wohnen haben, mit einem mordsmäßigen Bildungsschub, würden wir das schaffen. Nicht in 5 Jahren, nicht in 10, vielleicht in 20, in 30 oder noch mehr. Weil bei vielen Familien muss das erst auch umgeschaltet werden. Und dann kommt noch hinzu, dass die Frau eben, weil die Mädchen sind da manchmal wesentlich pfiffiger, auch bei uns, weil sie sind die ich kenne, ne? Und dass die dann die Männer überholen, da wird es dann ganz schwierig. So. Feste feiern, was das Zeug hält, eingeladen sein, das ist so was ganz Wichtiges. Familienfeste und für die Familienfeste wird auch alles stehen und liegen gelassen und man fährt dahin, wo die Feste stattfinden. Und bei uns ist das so, da überlegt man dreimal, fahren wir da jetzt hin, da könnte der Onkel auch und der auch, nee, lassen wir lieber, ist zu weit weg. Da wird da hingefahren und man macht in Familie. Das ist selbstverständlich und klar. Deshalb, wenn es dann heißt, die sind dauernd am Grillen und da kommt dann wer oder dann fährt dann wer, ja, es ist klar, dass auch alle mitfahren. Wenn ich eine Veranstaltung habe, dann treffen wir uns irgendwo, dann brettern sonntagsnachmittags alle Autos da rein in die Straße und eine halbe Stunde später haben wir uns gesammelt, dann brettern alle Autos wieder raus. Klar, die Nachbarn werden wahnsinnig. Ne? Aber das Familie sein steht ganz oben. Und wenn man die Leute fragt, ja, ist doch klar. Wir haben uns jetzt gesammelt, wir fahren jetzt dahin, wo die Hochzeit ist oder wo der Geburtstag gefeiert wird. Der religiöse Aspekt spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ist auch nicht so eine Privatsache, so wie jetzt in der Mehrheitsgesellschaft. Hier stehen ja die riesigen Tempel hier rum, ist unwahrscheinlich. Die müssen alle mal fromm gewesen sein im Ruhrgebiet früher, als die noch alle aus Polen gekommen waren, ne? So, das ist der Kölner Dom, sehen Sie, und der 15. August, Aufnahme Mariens in den Himmel. Kann man dran glauben, muss man nicht, ist aber so. So, da gibt es die Marienstatue hier im Kölner Dom und da haben sich mit dem Zerfall des jugoslawischen Großreiches kamen die in ihren Ländern nicht mehr an ihre Marienheiligtümer. Die Debsgedei, die Mutter Gottes, ich sage, die Muttergottheit verbindet alle Roma. Ob katholisch, ob evangelisch, ob Muslim, ob orthodox, ob gar nichts, durch den Kommunismus, also Religion abgelegt, Maria ist der Dreh- und Angelpunkt. Eben das Weibliche, die weibliche Gottheit. So, und jetzt können Sie sehen, es werden Gaben mitgebracht. Und wir hatten bis zu 3000 Leute da gehabt. Die Gaben ist klar, die geben wir weiter an Menschen, die nichts haben. Und die kamen hier auch aus dem Ruhrgebiet, kommen sie immer noch. Das ist jetzt stark zurückgegangen. Wir haben jetzt so ungefähr 1000, 1500 Leute, die am 15. August kommen. Und Sie sehen hier, Aufenthaltspapiere werden an den Altar gelegt und Maria wird gebeten zu vermitteln. Hier bei der Arbeit. Segen, ganz wichtig. Und dann kommt raus, du Raschei, nichts Kreuzzeichen machen. Und dann kommt raus, Muslime. Die meisten, die in den Kölner Dom kommen, sind Muslime. Aber der Segen, ne, mosaisch, aaronitischer Segen aus dem Alten Testament, ganz wichtig. Meistens, und mir wird ganz klar gesagt, Kindersegen wäre wichtig, dass wir bleiben können. Ne, ganz innig. Und das, finde ich, ist das Interessante an diesen Menschen, wenn man mit ihnen näher zu tun hat, wie hier auch. Weil man an diese Glaskiste nicht anfassen kann, ist Alarm gesichert, werden nebenan die Steine genommen, hier auch sehr innig. Ne? Jeder Wunsch einzeln die Kerze angemacht. Die Beerdigung dann, das ist der Traum, so die Menschen, die man gern hat, in den Tod mitnehmen zu können, ihnen ein solches Denkmal setzen zu können. So viele Lämpchen haben sie nicht an, ne? Ja. Orthodoxe, ein Jahr, also Jahrgedächtnis. Die orthodoxen Geistlichen, nur ich, werden gebeten, auf den Friedhof zu kommen. Es wird am Grab gegessen, mit den Verstorbenen zusammen. Es ist auch der Tag, wenn noch kein Grabstein gesetzt ist, dass danach der Grabstein gesetzt wird. Sie sehen, hier ist die Bierbank direkt mit eingebaut bei der Familie Biela. Polnische Rom, die schon lange in Deutschland sind, ne? In Bonn ist das, ne, man trifft sich am Grab mit der Familie und tritt nochmal mit den Verstorbenen in Kontakt und pflegt auch die großen Grabanlagen. Gut, das ist ein Bereich, wenn Sie natürlich mit Sinti und Roma zu tun haben, mit Roma, sind Sie ganz schnell da angelandet, dass Ihnen auch gesagt wird, oder Sie hören, du machst mit den Zigeunern, hör mal, bist du bekloppt, was soll das? Und das war schon immer so gewesen. Zigeuner werden vertrieben, rausgejagt an der Grenze, wie jetzt auch. Meine Leute, kann ich jetzt in Serbien, kann ich jetzt mit denen telefonieren? Es gab sogar hier im französischen Bereich schon die ersten Fingerabdrücke. Da war die Polizei noch gar nicht so weit. Da hat man das schon bei den Zigeunern angewendet. Ja, das ist jetzt so eine kleine Anekdote aus Köln. Karnevalszug in Köln, der Kölsche sind ja, ne, lassen wir eine trinken, ist all gut, ne? Ja, und so machen jetzt auch. Es waren Zigeuner auf der rechten Rheinseite, Pollerwiesen angekommen, die brachten einiges durcheinander mit ihrem, ja, mit ihrem Lagerwesen, Karten, Handlesen und so weiter. Und dann wurde im Karnevalszug das Thema, ja, aufgenommen. Man sieht, alles so nachgebaut, der Wagen, den gab es echt. Die Polar-Mai-Fischer so, und da oben ist so eine Spritze, wie man sie früher kennt, so ein Ungezieferding. Ne, da konnte man so knipp, knipp unter der Fußleiste lang. Zacharlin war das Zeug und oben ist auch so ein fürchterliches Tier, wie der Kölsch ist. Lass mir eine trinken, aber morgen seid ihr fort. Ne? Das, und damit kommen wir dann zum Ende, führt natürlich dahin. Hat's gegeben. Hing auch bei ihnen, ganz oben am Laternenmast, konnte auch nicht runtergeholt werden, hat schwere Auseinandersetzungen gegeben. Immer wenn Wahlkampfzeit ist, ist das mit der Presse, mit der Meinungsfreiheit ganz, ganz groß ausgelegt. Und es hätte nur bei Obergerichten eingeklagt werden können, aber schon die Anwaltskosten waren so hoch gewesen, dass der Zentralrat der deutschen Sinti und Roma das nicht aufbringen konnte. Und da sind wir ganz schnell, wenn wir diese Diskussionen öffentlich machen. Die AfD wartet nur. Schönen Dank.